Kulturjournal.
Der rumänische Filmregisseur und Berlinale-Gewinner Radu Jude ist für seine bissigen Filme bekannt. In seinem neuen Streifen zeigt er besondere Szene, die von Graf Dracula nämlich. Den Narren gehört die Welt, meint Till Eulenspiegel. Dass auch ein hellsichtiger Narr seine dunklen Seiten haben kann, das zeigen die Sommerspiele Perchtoldsdorf in ihrer Neudeutung dieser ikonischen Figur. Vor gut 100 Jahren wurde Schnitzlers Reigen als pornografisch eingestuft. Jetzt tanzen seine Figuren im Zeitalter der Dating-Plattformen durch das Fegefeuer ihrer Eitelkeiten und bei den Festspielen Reichenau. Mit diesen Themen begrüßt sie Wolfgang Popp zur heutigen Sendung. Der rumänische Filmregisseur und Kinopunk Radu Jude ist Stammgast bei allen großen Filmfestivals. 2021 gewann er den Goldenen Bären auf der Berlinale. Neben fast dokumentarisch anmutenden Sozialdramen wie Continental 25 liefert Jude auch gern schräge filmische Experimente. Zu diesen gehört mit Sicherheit auch sein neues Vampir-Potpourri Dracula, das vergangenes Jahr in Locarno seine Weltpremiere feierte. Mehr über dieses blutsaugerische Experiment jetzt von Julia Baschera.
Radu Jude ist in der Welt des Kinos ein Schulkind, das sich weder an Vorgaben halten noch ruhig sitzen möchte.
Dracula.
Der Berlinale-Gewinner und Kinopunk dreht quasi ununterbrochen und am liebsten zwei Filme gleichzeitig. Genau so entstanden Continental 25 und Dracula. Während Jude in Continental 25 die moralischen Konflikte einer Gerichtsvollzieherin beleuchtet, die sich für den Tod eines Obdachlosen verantwortlich fühlt, spürt er in Dracula dem großen Vampirmythos nach.
I took the pop elements from Western culture and I mixed with the image of Vlad the Impaler, Vlad Dracul.
Ich habe Pop-Elemente der westlichen Kultur aufgegriffen und sie mit der Figur Vlad des Pfählers, also Vlad Dracul, verbunden. Diesem grausamen Herrscher aus Rumänien, der ja auch irgendwie als Vorlage für den Vampirmythos gilt. Und was diese Geschichte dabei umgibt, ist natürlich auch das beunruhigende Zeitgeschehen, weil Vlad der Pfähler inzwischen auch zu einer Ikone der extremen Rechten in Rumänien geworden ist. Also mein Ansatz war folgender: Der Dracula-Mythos, genauso wie der Vampirmythos, ist in der westlichen Kultur schon so oft und vielfältig verarbeitet worden, dass ich mich gefragt habe, was ich dem überhaupt noch hinzufügen kann. Und letztlich ist daraus genau diese Verbindung entstanden. Eine Mischung aus gegenwärtigen Beobachtungen, lokalen Elementen und dem Dracula-Mythos. Das ist der Film.
So Radu Jude. Dracula springt zwischen allen Registern, schichtet die unterschiedlichsten Filmgenres zu einer wilden Collage. Da gibt es Liebesromanze, Porno, dokumentarische Beobachtungen des Dracula-Tourismus in Transsilvanien sowie immer wieder einen Erzähler, der den Film nicht zusammenhält, sondern eher weiter auseinandertreibt und die KI nach lustigen Einfällen befragt.
Nici nu știi când mă ajuți.
I'm here to serve.
Dar ca să fie clar.
Ein Bilderrausch und Kinoexperiment. Für Radu Jude passt KI dabei nicht nur ästhetisch, sondern auch als Metapher erstaunlich gut zu Dracula.
I think the metaphor is obvious because that AI machines are sucking everything else from culture and
die Metapher liegt eigentlich auf der Hand, denke ich. KI-Maschinen saugen alles Mögliche aus der Kultur auf. Aus dem Internet, aus unserer Welt. Und genau das macht Dracula ja auch. Gleichzeitig treibt mich immer dieser starke Wunsch an, trotz aller Hindernisse und Probleme, meine filmischen Ideen umzusetzen. Deshalb versuche ich, kreative Lösungen zu finden, wenn zum Beispiel Geld für aufwendige Szenen fehlt. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt alle Filme mit KI machen sollen, überhaupt nicht. Aber ich bin neugierig darauf, Technologien auszuprobieren, Dinge zu erforschen und sie einzusetzen. Ich wünsche mir, dass alles nebeneinander bestehen kann. Mein Problem ist eher, wenn ich heute einen Film auf 35 mm drehen will, ist das ziemlich kompliziert und teuer. Dabei sollten Filmschaffenden alle Türen offen stehen, um die Welt zu erkunden.
All these technologies is like tools that a filmmaker can have to explore the world.
Diese Logik des Aufsaugens prägt den ganzen Film, auch seine Machart. Ganz bewusst solle man das Billige spüren, so Jude, das Anarchische, das Wilde.
I still think that cinema is in a certain crisis as a form of expression because of all the technologies which are around.
Ich denke, dass das Kino als Ausdrucksform in einer gewissen Krise steckt, gerade wegen all der Technologien, die uns heute umgeben. Vom Fernsehen über Streaming und Internetbilder bis hin zu TikTok, all diesen Plattformen und jetzt eben auch KI. Ich denke, man kann auf zwei Arten damit umgehen. Entweder man läuft davor davon und sagt, nein, nein, wir müssen das alte analoge Kino retten. Oder man versucht, all das aufzunehmen und das Kino für diese neuen Ausdrucksformen zu öffnen.
So I try not to shy away.
Die Fledermäuse, die können Sie hier an jedem Gebäude sehen. Und Wölfe heulen in den Wäldern überall.
Gleichzeitig ist Dracula auch Judes ironische Antwort auf einen Vorwurf.
Mir wird ja immer wieder vorgeworfen, ich würde mich nicht fürs Publikum interessieren, nicht für die Bedürfnisse der Masse. Und daraufhin habe ich mich gefragt, was das eigentlich heißen soll. Ein Film mit Nacktheit, mit Sex, mit Vampiren, mit Action, mit schlechten Witzen? Na gut, dachte ich mir, so einen Film kann ich machen.
To have films with sex, vampires, action. So what? I can make one.
Dracula ist ein 3 Stunden langer Film, voll Wahnsinn, der möglichst viel zugleich sein will, ernst und absurd, politisch und trash. Kurz ein typischer Radu Jude, nur diesmal mit Vampiren.
Dracula von Radu Jude, morgen Freitag läuft er in den heimischen Kinos an. Seit genau 50 Jahren finden vor der Burg Berchtoldsdorf im Süden von Wien Sommerspiele statt. 1976 von Jürgen Keitzig gegründet, haben sie in 5 Jahrzehnten einige Intendanten und Richtungswechsel erlebt. So haben unter anderem Jürgen Wilke, Gerhard Tötschinger oder bis 2022 Michael Sturminger die Sommerspiele geleitet. Seit 4 Jahren ist der Kärntner Regisseur und Bildhauer Alexander Paul Kubelka dort Intendant. In seiner Regie und mit seinem Bühnenbild zeigt er seine Dramatisierung des Till Eulenspiegel nach dem Monumentalroman des belgischen Autors Charles de Coster. Till Eulenspiegel, Wenn das Herz brennt, ist der Titel. Ex-Burgschauspieler Fabian Krüger ist in der Titelrolle zu sehen. Mehr jetzt von Katharina Menhofer.
Wenn das Herz brennt. Alexander Paul Kubelka kennt das Gefühl. Denn literarisch-historische Stoffe entflammen ihn nachhaltig. Seit seiner Jugend liebt er die Till-Eulenspiegel-Streiche. Später wurde er auf den Roman des belgischen Schriftstellers Charles de Coster aus dem Jahr 1867 aufmerksam gemacht.
Und ich habe dann festgestellt, dass er 1000 Seiten hat und dass es das Lebenswerk von Charles de Coster ist und dass das fulminant kritisiert wurde von Stefan Zweig, und ich mag den Stefan Zweig sehr, also ich fühle mich dem sehr nahe. Und dann habe ich eben festgestellt, dass das eine unglaublich starke Geschichte ist. Ja.
Glöcklein, Glöcklein, klingelingeling.
Mögest du deren immer da an deinem Barett haben, kleiner Mann. Denn den Narren gehört die Welt.
Durch den Roman entdeckte Kubelka eine facettenreiche Hauptfigur, einen Freigeist und Provokateur, aber auch einen Künstler und Menschenfänger.
Der ein Gespür hat für Menschen und ein Gespür hat für sein Umfeld, der einen Instinkt dafür hat, wie er an Menschen herantritt und wie er ihnen ins Herz hineinschaut.
Ich will euch Künste zeigen.
Anders als Daniel Kehlmann, der seinen Till in den 30-jährigen Krieg versetzt hat, spielt Costas Romanvorlage im Flandern des 16. Jahrhunderts und in der Zeit des 80-jährigen Krieges, in dem die Niederländer gegen die spanische Unterdrückung kämpften. Ablasshandel, Inquisition und Hexenverbrennungen inklusive.
Für alles Volk im ganzen Land, sei dies per Dekret von seiner kaiserlichen Hoheit vorgeschrieben.
Als dunkler Gegenpart zum schelmischen Till wird der Infant und spätere König Philipp II. Eingeführt, der Sohn Kaiser Karl V. Von der Geburt bis zum Tod laufen ihre Schicksale und Leben parallel.
Der eine wird ein Schlechter, gezeugt vom Kaiser Karl, dem Mörder dieses Landes.
Der andere ein großer Meister in wilden Reden und klugen Streichen. Er wird ein Bäcker, Bauer, Edler, wird Schneider, Maler, Handelsmann, alles miteinander.
Till Eulenspiegel wird frei erzogen, wird liebevoll erzogen und der Philipp wird sehr streng, sehr hart auf Machterhalt erzogen und die entwickeln sich völlig unterschiedlich, die beiden Figuren.
Ich sehe den alten Kaiser tot und Philipp kommen, wird quälen, foltern, töten, wie es ihm gefällt.
Der Kampf zwischen Katholiken und Protestanten verschärft sich im Stückverlauf zunehmend. Die Inquisition verlangt ihre Opfer. Die Nachbarin wird als Hexe diffamiert und gefoltert. Eulenspiegel verliert beide Eltern.
Der Verlust dieser beiden Eltern zwingt ihn auf gewisse Art und Weise erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein hochinteressanter Prozess, der da stattfindet, weil der Eulenspiegel im Grunde ja nur existiert, weil er verantwortungslos ist.
Würde der Eulenspiegel hier enden, wäre das langweilig, meint Kubelker, und lässt ihn noch eine Wendung nehmen.
Der wird so blutrünstig und so wild und so rachsüchtig als Kämpfer, dass er irgendwann einmal feststellen muss, dass das alles zu weit geht.
Am Ende steht der Tod und die wundersame Wiederauferstehung des ewigen Narren und Träumers, der durch Widerstände reift und einen Charakter entwickelt. Das Spiel sei zwar an historischen Bezügen reich, durch seine Archetypen aber sehr zugänglich. Ja, sogar sommertheatertauglich, ist Kubelka überzeugt.
Es ist die Mutter, es ist der Vater, es ist der Sohn, es ist die Tochter, es ist der König. Der Herrscher, der dann vorgibt, welcher Glaube zu glauben ist und dann wonach man sich zu richten hat, das ist ja etwas, was top aktuell ist im Grunde.
Archetypisch sind auch die vielen aus rosa Dämmplatten gefertigten Häuschen auf der Bühne, die zum Dorf vor der mittelalterlichen Burg werden. Dieses Material, das man von Baustellen kennt, wird konsequent und kreativ auch für die Requisiten verwendet.
Das heißt, wir haben ein 100% recycelbares Bühnenbild. Das wird geschreddert und dann wiederverwendet, was ganz toll ist. Aber abgesehen davon, das geht, glaube ich, ziemlich gut auf, weil wir diese leichten Häuser, die aus Styropor gebaut sind, auch bewegen, umwerfen können. Wir können sie umbauen. Es ist ein sehr flexibles Material und insofern hat sich das dann angeboten, dieses surreale Städtchen zu errichten, in dem das alles spielt. Ja.
Bei seiner Stückauswahl lässt sich der Intendant und Regisseur stets von eigenen Interessen leiten. Kubelker pfeift auf die Gepflogenheiten des Sommertheaters und behält recht, formulierte es der Standard in seiner Vorjahreskritik. Und behielt recht, denn das damals gezeigte Turini-Stück über Franz Schubert wurde nach China eingeladen und vor wenigen Tagen beim internationalen Aranya-Theaterfestival östlich von Peking gezeigt.
Und wie der Till Eulenspiegel ankommt, das wird die heutige Premiere bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf zeigen. Bei Regenwetter wird in der Burg gespielt. Er hat die Psychoanalyse dramatisiert, sagte Egon Friedell über Arthur Schnitzler und seinen Reigen. Dem Stück wurde 1921 in Berlin der Prozess gemacht, der schließlich mit einem Freispruch endete. Eine Neuinszenierung des Stücks feiert heute bei den Festspielen Reichenau Premiere. Regie führen Dietmar König und Alexandra Henkel und sie verwandeln den neuen Spielraum des Theaters in eine Bühne für Lust, Leidenschaft und Intrigen. Lela Thun war für uns bei einer Probe, ihren Beitrag eingesprochen hat Susanne Rossu.
Heute, Dr. Rat, heute habe ich Überzeit. Vor 12 brauche ich nicht in der Kaserne zu sein. Ich gehe noch tanzen.
Ja, ich weiß schon, es kommt die Blonde mit dem schiefen Gesicht dran.
Der, ihr Gesicht ist gar nicht so schief.
Sag bitte, Franz, heute nimmer.
Machtmissbrauch, Klassenstrukturen, die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft und natürlich deren Triebhaftigkeit. Arthur Schnitzlers gesellschaftskritische Komödie Reigen wurde 1920 als pornografisch gebrandmarkt. Heute, mehr als 100 Jahre später, provoziert das Stück zwar nicht mehr in derselben Weise, behandelt aber dennoch Themen, die aktueller kaum sein könnten. Davon ist auch Regisseurin Alexandra Henkel überzeugt.
Zum Beispiel der immer wieder vorkommende männliche Besitzanspruch an die Frau. Die Eifersucht auf etwa einen Konkurrenten oder einen anderen. Der Druck, unter dem die Leute stehen, weil sie das Gefühl haben, ihre Lust, ihre Leidenschaft. Bei den Schnitzlers Zeiten war ja jeder Sex außerhalb der Ehe verboten, gesellschaftlich tabuisiert. Und wir sind heute sehr, sehr, sehr eingespannt, haben ein schnelles Leben und haben manchmal vielleicht dadurch das Gefühl, dass unsere Lust oder Leidenschaft zu kurz kommt. Deswegen daten wir, weil wir unsere Lebendigkeit suchen. Und das ist, finde ich, doch ein Anknüpfungspunkt, sowohl für die Figuren damals als auch heute.
Helle, fast fleischfarbene Hügel ziehen sich über die Bühne des neuen Spielraums in Reichenau. Das minimalistische Bühnenbild erweist sich rasch als dreidimensionale Spielfläche, über die die Schauspielerinnen und Schauspieler klettern, kriechen und sich verstecken können.
Du hast mir ja versprochen, brav zu sein.
Geh jetzt nicht lachen, ja? Das fesselt die Sache nicht.
Ich lache ja gar nicht und das mit Spontan. Das ist wirklich interessant. Ich habe immer gedacht, dass das nur bei Älteren...
Was soll das heißen?
Die Inszenierung rückt mitten ins Publikum. Räumlich, kaum von den Zuschauerreihen getrennt, wirkt sie mitunter unangenehm nah. Anders als in Schnitzlers Original stehen in vielen Szenen nicht nur die jeweiligen Paare im Zentrum, sondern das gesamte Ensemble. Der strenge Aufbau des Stücks, die Abfolge der paarweisen Begegnungen, wird damit aufgebrochen. Die Figuren spielen ihre Szenen auch unter den beobachtenden Blicken der anderen.
Ja, die Struktur in dem Stück ist ja eine tatsächlich sehr, sehr hermetische, sehr konsequente. Es treten immer die Paare auf, die sich dann, wie gesagt, wechseln. Und das war tatsächlich für uns ein Gedanke, den wir hatten und eben auch hier verfolgen, dass alle Figuren sich kennen, voneinander wissen, auch an dem Leben des anderen teilnehmen wollen. Und nicht nur der Text, die Sprache, die Konversation im Vordergrund steht. Deswegen zeigen wir das gleich auch am Anfang, dass die Gruppe etwas sehr Körperliches hat, was sie ausleben möchte, was sie spüren und was sie benutzen möchte.
So der zweite Regisseur, Dietmar König. Die Neuinszenierung des Reigen in Reichenau bleibt dem Originaltext treu, auch ohne sprachliche Modernisierungen oder zeitgenössische Requisiten, gelingt es Alexandra Henkel und Dietmar König dennoch, dem Stück aktuelle Relevanz zu verleihen. Es bleibt den Zusehenden überlassen, ob der gesellschaftskritische Fokus auf der Lust und ihrer Vergänglichkeit oder auf den gefährlichen Klassen- und Machtstrukturen liegt.
Premiere ist heute Abend und zu sehen ist Schnitzlers Reigen bei den Festspielen Reichenau bis zum 2. August. 500 Höhenmeter über Reichenau startet ebenfalls heute der Kultursommer Semmering. Die Festivaleröffnung wird Caroline Peters bestreiten, begleitet von den Musikern Klaus Peyer und Gerald Breinfalk. Gehen wird es in der Produktion um den Vater der Traumdeutung Sigmund Freud und seine Theorien zu Lustprinzip und Todestrieb. Genaueres darüber weiß Intendant Florian Krumpöck.
Caroline Peters wird den heurigen Kultursommer eröffnen mit einer Lesung Das Prinzip der Unlustvermeidung, ein Stück, das von Sibylle Luig extra für sie geschrieben worden ist, extra für den Semmering. Und es geht hier um ein Sigmund Freud-Thema, das aber sehr witzig aufbereitet wird. Und der Kultursommer Semmering spielt dabei selbst eine Rolle.
Zu Gast beim Eröffnungswochenende beim Kultursommer Semmering sind außerdem am Samstag Martina Eben und Michael Dangl, die aus dem Briefwechsel zwischen Enes Nin und Henry Miller lesen. Und am Sonntag die niederländische Sängerin und Musicaldarstellerin Maya Hackford. Das weitere Programm reicht von einer Franz-Werfel-Lesung mit Friedrich von Thun über einen Kabarettabend mit Thomas Mraz bis zu einem Chansonabend mit Maria Bill und Klassikern von Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en
Der Kultursommer Semmering läuft den ganzen Sommer hindurch bis zum 6. September. Und noch ein Tipp für den heutigen Abend für die in Wien gebliebenen. Da tritt im Museumsquartier die österreichische Singer-Songwriterin und Multiinstrumentalistin Uche Jara auf. Uche Jara war schon mehrfach im Vorprogramm von Bilderbuch zu erleben und wird, wie gestern bekannt wurde, neue Leadgitarristin der Band. Sie folgt damit auf Michael Krammer. Morgen wird sie die Band erstmals bei einem intimen Konzert im Wiener Flex verstärken. Heute ist sie aber solo zu erleben.
So, baby,
Whole Wide World Chiat von Uche Yara. Im September wird ihr erstes Soloalbum erscheinen und heute Abend ist sie bei freiem Eintritt live zu erleben ab 20.30 Uhr im Wiener Museumsquartier.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Sascha Schienold, Regie Jakob Fessler, Moderation Wolfgang Popp.
Die Spielräume beteiligen sich diese Woche am Ö1-Schwerpunkt zum 250. Jahrestag der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli. Heute geht es um etwas, das jahrzehntelang unmöglich schien, um Jazz im Weißen Haus. Aber die Zeiten haben sich geändert, Andreas Felber.
Ja, es hat damit begonnen, dass der Jazz in den 1950er Jahren als wirksames Instrument im Kalten Krieg entdeckt wurde. Und ab 1962 wurden im Weißen Haus dann auch selbst Jazzkonzerte veranstaltet. Mit Bill Clinton amtierte ab 1993 sogar ein Mann in der politischen Schaltzentrale in Washington DC, der auch selbst gerne Jazz-Standards am Tenorsaxophon intoniert hat.
Ja, und das zeigt auch, wie sich die Wahrnehmung und Akzeptanz von Jazz im US-Kulturleben verändert hat. Mehr dazu jetzt bei dir.